Das Thema lautet Auferstehung, Fakten und Beweise. Lässt sich die Auferstehung Jesu Christi und damit auch unsere Auferstehung wirklich beweisen? Gibt es Hinweise, gibt es Fakten, die dafür sprechen? Es ist ja eine spannende Frage und ich habe mir überlegt, wie fange ich an? Ich denke, es ist am besten, wenn wir einfach einmal aus dem Wort Gottes hören am Anfang, aus der Bibel, wie die Auferstehung beschrieben wird, etwa im Evangelium des Lukas. Lukas Kapitel 24 möchte ich heute am Anfang einige Verse mit uns lesen, wie hier die Auferstehung beschrieben wird. Sie kommt auch in den anderen Evangelien vor. Diese Berichte ergänzen einander. Und hier bei Lukas ist es auch sehr schön zusammengefasst. Wenn wir aufschlagen, Lukas Kapitel 24. Wer keine Bibel hat, kann auch einfach zuhören, ansonsten kann man auch mitlesen. Da steht zu lesen, aber am ersten Tag der Woche, sehr früh, kamen sie und einige mit ihnen zum Grab, es waren die Frauen, die Jesus nachgefolgt waren, und brachten die Salben, die sie zubereitet hatten. Sie wollten den Leichnam Jesu salben. Sie fanden aber den Stein vom Grab weggewälzt. Es war also ein Felsengrab, wo ein Stein davor gerollt war und der war weg. Sie gingen hinein und fanden den Leib des Herrn Jesus nicht. Und als sie darüber ganz ratlos waren, siehe, da traten zwei Männer in glänzenden Gewändern zu ihnen. Es waren also Engel. Und sie erschraken und neigten ihre Gesichter zur Erde nieder. Da sagten die, also die Engel, zu ihnen: Was sucht ihr den Lebendigen bei den Toten? Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Denkt daran, wie er euch gesagt hat, als er noch in Galiläa war und sagte: Der Menschensohn muss in die Hände sündiger Menschen überliefert und gekreuzigt werden und am dritten Tag auferstehen. Und sie dachten an seine Worte. Da kehrten sie vom Grab zurück und verkündeten das alles den 11 Jüngern und all den anderen. Es waren aber Maria Magdalena und Johanna und Maria, die Mutter des Jakobus, und die anderen mit ihnen, die das den Aposteln erzählten. Und ihre Worte schienen ihnen wie Märchen, und sie glaubten ihnen nicht. Die Männer glaubten also den Frauen nicht. Petrus aber stand auf und lief zum Grab und bückte sich hinein und sah die leinenen Tücher allein daliegen, und er ging weg und wunderte sich über das, was geschehen war. Soweit sehen wir die Frauen. Frauen werden hier als erste Zeuginnen genannt. Und Frauen hatten damals keine große Glaubwürdigkeit im Altertum. Aber das spricht gerade für die Realität der Auferstehung. Frauen werden als erste Zeuginnen genannt. Und die Männer, sie glaubten zunächst nicht. Die Bibel berichtet ganz realistisch von Ereignissen in Raum und Zeit. Nicht wie Märchen, es war einmal und man weiß nicht wann und wo und was, sondern es wird immer ganz genau gesagt, wer etwas geschehen hat, wann es geschehen ist und wo es geschehen ist. Historische Tatsachenberichte. Das sehen wir an der ganzen Schilderung. Und dann geht es ja auch weiter, aber das lese ich jetzt nicht alles, weil es zu viel würde. Und siehe, zwei von ihnen gingen an demselben Tag in ein Dorf mit Namen Emmaus, das 60 Stadien von Jerusalem entfernt war. Ganz genaue Orts- und Zeitangaben. Und da ist ihnen der Herr begegnet. Das wird dann auch berichtet. Das überspringen wir jetzt aber, weil es ziemlich lang ist. Und wollen dann noch die Begegnung Jesu bei den Aposteln miteinander hören, wie das geschehen ist. Die Emmaus-Jünger haben den Herrn gesehen, kommen zu den 11 Aposteln, die noch lebten. Judas war ja nicht mehr am Leben, der hatte sich ja erhängt, nachdem er den Herrn verraten hatte. Und die Emmaus-Jünger kamen und sagten, sie haben den Herrn gesehen. Sie kehrten nach Jerusalem zurück, fanden die 11 und die bei ihnen waren versammelt. Und jetzt Vers 34, und die sagten, der Herr ist wahrhaftig auferstanden und Simon erschienen. Also auch Simon Petrus hat den auferstandenen Herrn gesehen und dann auch geglaubt. Und sie erzählten ihnen, was unterwegs geschehen war und wie er von ihnen erkannt wurde, als er das Brot brach. Und jetzt lesen wir Lukas Evangelium zu Ende. Vers 36. Als sie aber davon redeten, trat er selbst, Jesus, in ihre Mitte und sagte zu ihnen: Friede sei mit euch. Sie erschraken und wurden mit Furcht erfüllt und meinten, sie sähen einen Geist. Und er sagte zu ihnen: Was seid ihr so erschrocken und warum kommen solche Gedanken in euer Herz? Seht meine Hände und meine Füße, denn ich bin es selber. Rührt mich an und seht, denn ein Geist hat nicht Fleisch und Knochen, wie ihr seht, dass ich habe. Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und die Füße. Als sie aber noch nicht glaubten vor Freude und sich wunderten, sagte er zu ihnen, habt ihr hier etwas zu essen? Und sie legten ihm ein Stück gebratenen Fisch und ein Stück von einer Honigwabe vor. Und er nahm es und aß vor ihnen. Also es soll deutlich werden, es ist keine Halluzination, keine Vision, keine Geisterscheinung wie im Spiritismus und Spuk, sondern ein wirklich Auferstandener. Ja, eine Person, die plötzlich in die Mitte trat, die Türen waren verschlossen und er erscheint. Dieser neue Auferstehungsleib, er knüpft an den irdischen hier an. Er ist noch nicht zum Himmel gefahren, aber zugleich kann er in übernatürlicher Weise erscheinen und auch wieder weggehen. Ist aber kein Geist, sondern auch erfahrbar, kann berührt werden. Es ist ein Geheimnis, aber es ist dieser Zustand, bevor der Herr zum Himmel fuhr. Und dann heißt es weiter, er sagte aber zu ihnen, da sind die Worte, die ich zu euch sagte, als ich noch bei euch war, dass alles erfüllt werden muss, was von mir im Gesetz Moses, in den Propheten und in den Psalmen geschrieben wurde. Da öffnete er ihnen das Verständnis, dass sie die Schriften verstanden. Denn ich sage, es war ja schon im Alten Testament von dem Herrn beschrieben, der gekreuzigt wird, der leidet für uns, sein Leben für uns hingibt und dann auch aufersteht. Und er sagte zu ihnen, so steht es geschrieben, und so musste Christus leiden und am dritten Tage von den Toten auferstehen. Und so muss in seinem Namen Buße und Vergebung der Sünden unter allen Völkern gepredigt werden, angefangen in Jerusalem. Ihr aber seid hiervon Zeugen, und seht, ich sende die Verheißung meines Vaters auf euch. Ihr aber bleibt in der Stadt Jerusalem, bis ihr angetan seid mit Kraft aus der Höhe. Hinweis auf Pfingsten. Er führte sie bis nach Bethanien hinaus und erhob die Hände und segnete sie. Und es geschah, als er sie segnete, schied er von ihnen und fuhr auf in den Himmel. Sie aber beteten ihn an. Man darf nur Gott anbeten, keinen Engel, keinen Menschen. Jesus, der Sohn Gottes, was ich gestern Abend ja ausführlich erklärt habe. Sie beteten ihn an und kehrten mit großer Freude nach Jerusalem zurück und waren allezeit im Tempel, priesen und lobten Gott. Amen. Damit endet das Evangelium des Lukas und dann kommt ja die Apostelgeschichte, wie sie hinausgingen, in die ganze Welt das Evangelium verkündigten, wie sie bereit waren, ihr Leben hinzugeben für diese Botschaft. Und das ist Realität für ein Phantom, für eine Vision tut man das nicht, für eine Einbildung, sondern nur für etwas, was man wirklich real erfahren hat. Ja, es ist einfach interessant, einmal das Wort Gottes zu hören und schon ein bisschen zu wissen, was eigentlich in der Bibel darüber steht. Ja, und jetzt möchte ich einiges dazu ausführen. Halleluja, er ist auferstanden. Der Herr ist wahrhaftig auferstanden. So schallt es uns aus dem Munde der Jüngerzeit nun schon etwa 2000 Jahren entgegen. Generationen von Christen haben diesen Auferstehungsjubel nachgesprochen, nachgesungen, nachgejubelt. Sie haben erfahren, Jesus ist Gottes Sohn, der Überwinder des Todes und der Geber neuen ewigen Lebens. Und nur weil er auferstanden ist, haben auch wir die Hoffnung, aufzuerstehen zum ewigen Leben im Himmel. Deshalb ist das Thema auch heute Abend so wichtig. Jesus wird bezeichnet als der Erstling der Entschlafenen, der Erste, der so siegreich von den Toten auferstanden ist, dass er auch uns das ewige Leben gibt, wenn wir seine Kinder sind. Das ist die Voraussetzung. Denn ohne Jesus gibt es nur ewige Verdammnis, aber mit Jesus ewiges Leben, ewige Seligkeit und Freude. Nun aber haben viele Menschen Zweifel. Es wird auch nicht verschwiegen, dass die Jünger, bevor sie ihn gesehen hatten, Zweifel hatten. Es wird auch im Johannesevangelium noch berichtet, dass Thomas, der Apostel Thomas, bei der ersten Begegnung nicht dabei war und es nicht glaubte. Wenn ich nicht selber es sehe, meine Finger in die Wunden lege, glaube ich es nicht. Im Johannesevangelium steht das. Und eine Woche später ist Jesus wieder in ihre Mitte getreten. So wird vom Apostel Johannes berichtet. Und dann hat er gesagt, Thomas, lege deine Finger in meine Wunden und glaube. Und er sagt dann zum Herrn Jesus, mein Herr und mein Gott. Und darauf antwortete Herr Jesus, das, was für uns alle gilt, die wir jetzt nicht mehr vor 2000 Jahren gelebt haben. Selig sind die, die nicht sehen und doch glauben. Die Frage stellt sich nun, ist dann unser Glaube Blindflug? Ein Blindflug, gibt es keine Gewissheit, keine Beweise oder zumindest deutliche Hinweise, dass wir es glauben können. Doch Diese Hinweise oder auch Beweise gibt es und das möchte ich heute Abend erklären. Nun, zunächst mal eine kurze Begebenheit. In einem Dorf in Indien predigte ein Missionar auf dem Markt. Nach seiner Ansprache kam ein Mohammedaner, also ein Moslem, zu ihm und sagte: Lieber christlicher Missionar, das müssen Sie doch zugeben, wir Moslems haben etwas, das ihr nicht habt. Und das ist besser als das eurige. Der Missionar fragte: Was ist das? Das möchte ich gerne hören. Was habt ihr, was wir nicht haben als Christen? Dann erwiderte der Muslim: Wenn wir nach Mekka fahren, nach unserem zentralen Pilgerort, dann finden wir dort wenigstens einen Sarg des Mohammed. Aber wenn ihr Christen nach Jerusalem fahrt, nach eurem Mekka, Jerusalem, ja, dann findet ihr dort nichts als ein leeres Grab. Also er findet wenigstens einen Sarg, aber wir finden dann nur ein leeres Grab. Ja, ich war auch schon öfters in diesem Gartengrab, was heute gezeigt wird. So ein ähnliches Grab oder vielleicht auch dieses könnte es gewesen sein. Nun, der Missionar entgegnete lächelnd darauf und sagte: Ja, lieber Muslim, das ist gerade der Unterschied. Mohammed ist tot. Mohammed ist in seinem Sarg. Und man kann ergänzen, auch Buddha, auch Zarathustra, auch Konfuzius und wie sie alle heißen, Lao Tse, die sind alle in ihrem Sarg, wurden alle begraben. Aber Jesus Christus ist auferstanden. Das Grab ist leer. Und das ist genau der Unterschied. Keiner konnte den Leichnam Jesu vorzeigen. Die Gegner nicht, ja, weil er lebt. Soweit schon mal vorneweg eine kleine Geschichte aus Indien. In keiner Religion konnte behauptet werden, dass der Religionsstifter auferstanden ist. Nur im christlichen Glauben kann das gesagt werden. Wenn jetzt einer kommen würde und sagen, Mohammed sei von den Toten auferstanden, wäre das eine völlige Neuerung und dafür gibt es überhaupt keine Beweise. Genauso im Buddhismus oder Krishna oder wie sie alle hießen, ja, im Hinduismus. Das habe ich also nirgends gehört, das gibt es nur in der Bibel. Und jetzt wollen wir so ein bisschen wie bei einem Indizienprozess dann auch die Hinweise prüfen und auf kritische Fragen an die Auferstehung eingehen. Dazu möchte ich vorweg sagen, dass die Auferstehung, wie schon erwähnt, kein isoliertes Ereignis ist, sondern sie gehört in den gesamten Heilsplan Gottes. Gott lenkt die Geschichte. Und ich habe die letzten Abende schon ausgeführt, dass es so ist, dass Gott den Menschen geschaffen hat. Die Bibel spricht vom ersten Menschenpaar im Paradies, Adam und Eva, die aber selber wie Gott sein wollten. Und diese Sünde wohnt in allen von uns, diese selber wie Gott sein wollen, dass man nicht Gott über sich Herr sein lassen will, sondern selber sich an Gottes Stelle setzen möchte. Und sie haben von der Frucht der Erkenntnis des Guten und Bösen gegessen und ihre Augen wurden aufgetan und sie haben nicht mehr Gott über sich anerkannt, haben sich vor ihm versteckt und Gott musste sie aus dem Paradies vertreiben. So sagt uns die Bibel, ich sehe es als historisch, weil es hat ja mal mit den ersten Menschen angefangen, die Evolution. Die halte ich für viel unglaubwürdiger als die biblischen Schilderungen. Ja, das muss ich jetzt nicht wiederholen. Gibt es auch Literatur, wer das mal nachprüfen will. Aber jedenfalls, in uns allen wohnt jetzt von Natur aus diese Sünde, diese Erbsünde, wie Gott sein zu wollen. Und wir leben, wenn wir ohne Jesus leben, sind wir automatisch auf der Seite des Widersachers, des Teufels. Es gibt keine Neutralität. Jeder muss sich in seinem Leben irgendwann entscheiden, diene ich Gott, diene ich Jesus oder bin ich auf der Verliererstraße Satans? Martin Luther hat einmal das Bild gebraucht von einem Reittier. Entweder, wir sind wie ein Reittier, entweder sitzt Gott darauf oder der Teufel. Irgendjemand sitzt immer darauf. Und wer sich noch nicht entschieden hat für Jesus Christus, der wird immer noch geritten von dieser finsteren Macht. Und Satanisten, Okkultisten wissen sehr genau, dass es dämonische Mächte gibt. Und manche haben sich schon bekehrt und haben gemerkt, wenn es den Teufel gibt, die Dämonen, dann muss es doch auch gute Engel geben und Gott. Und haben nachgedacht und sind unter Gebet dann auch von Christen herausgekommen aus diesen okkulten Verstrickungen. Ja, also der Mensch von Natur aus ist verloren, aber wenn er Jesus annimmt als der stellvertretend für ihn gestorben ist am Kreuz auf Golgatha, dort hat er sein Blut vergossen, uns reinzuwaschen von allem Bösen. Wenn jemand das annimmt, dann hat er Zugang in den Himmel. Denn unsere Gerechtigkeit reicht nicht aus. Wir sind nicht vollkommen. Wir sind unvollkommene Menschen. Wir können nicht aus eigener Kraft durch gute Werke uns erlösen. Wenn wir schon ein böses Werk tun, vielleicht haben wir 1000 gute Taten getan, aber ein böses Werk, ein böser Gedanke reicht schon aus, dass wir nicht in die Gemeinschaft mit Gott kommen können, weil Gott ist absolut rein und heilig. Keine noch so kleine Sünde kann in den Himmel gelangen. Da muss alles abgewaschen werden. Versteht ihr? Ja? Also eine böse Tat, ein böser Gedanke streicht schon alles Leistungsdenken des Menschen aus. Und deshalb brauchen wir jemanden, der uns vollkommen reinwäscht. Und das tut allein Jesus Christus. Auf dieser CD, DVD, 6000 Punkte für den Himmel, da wird es einer erfundenen Geschichte, aber ganz anschaulich geschildert, wie jemand meint, durch seine eigenen Leistungen in den Himmel kommen zu können, aber die reichen nie aus. Und er erreicht gerade mal 36 Punkte von 6000, die er bräuchte in dieser Geschichte. Ja, das steht nicht so in der Bibel, aber ganz gut gemacht. Und dann fragt er, da kann ja keiner in den Himmel kommen, wenn ich es nicht schaffe und die anderen. Dann antwortet ihm der Mann, der praktisch hier in dieser Geschichte am Vorhof des zwischen Himmel und Hölle sitzt und dann die Entscheidung hier mitteilt. Doch, es gibt welche, die haben eine Eintrittskarte, einen Gutschein. Das sind die, die das Opfer Jesu, die Stellvertretung des Sohnes Gottes für sich in Anspruch genommen haben. Die erkannt haben, Jesus ist für mich gestorben, um mich reinzuwaschen von aller Befleckung, von allem Schmutz. Und wenn ich im Glauben, im Vertrauen das annehme, wenn ich zu Jesus gehöre, wenn ich mich mit ihm identifiziere, indem ich sage, Herr Jesus, komm du in mein Leben, wasch du mich rein, dann habe ich Zugang zum Himmel. Das habe ich auch die letzten Abende schon erklärt und möchte jetzt aber vor allem hier auf die Auferstehung eingehen, denn der Kreuzestod Jesu allein würde nicht ausreichen, wenn nicht auch die Auferstehung wäre. Am Kreuz hat er uns reingewaschen von der Sünde und dadurch, dass er von den Toten auferstanden ist, nicht im Grab geblieben ist, dadurch hat er den Sieg des Lebens verkündigt, hat er uns das ewige Leben bei Gott, dem Vater, ermöglicht. Also Kreuz und Auferstehung Jesu gehören untrennbar zusammen. Deshalb feiern wir auch jedes Jahr Karfreitag, Kreuzigung Jesu, Passion, und dann Ostersonntag, die Auferstehung. Das ist ja immer noch im Kirchenjahr vorhanden und da sind wir dankbar, dass wir jedes Jahr immer wieder auch daran erinnert werden. Wobei natürlich wir als Christen jeden Tag daran denken dürfen, nicht nur an Ostern. Also Buddha ist gestorben, Mohammed ist gestorben, aber Jesus lebt in Ewigkeit. Und allein weil der Herr Jesus lebt, haben auch wir berechtigten Grund zu der Hoffnung, ewig zu leben und einmal ganz bei Gott, dem Vater, zu sein, der so rein ist und heilig, dass der Mensch von sich aus keine Chance hätte. Aber der Mensch, der sich an Jesus klammert, ja, der wird von ihm mit emporgezogen in den Himmel. Das ist unsere einzige Chance. Martin Luther hat mal gesagt, ich klammere mich als armes, kleines Sünderlein hier fest am äußersten Zipfel des Gewandes Jesu Christi. So hat er es im Bild gesagt, dass ich auch noch in den Himmel gezogen werde. Ja. In dieser Demut und Bescheidenheit sollten wir auch sagen und nicht so tun, als seien wir die perfekten Typen hier, die die Welt verändern. Ja. Das kann nur Gott durch Jesus Christus tun. Jetzt aber die kritischen Fragen und Einwände. Viele Menschen sagen, ich glaube nur, was ich sehe. Ich habe noch nie jemanden gesehen, der von den Toten auferstanden ist. Ich habe noch nie Gott gesehen. Und was ich nicht gesehen habe, gibt es auch nicht. So denken manche. Nun, ich möchte auch dazu eine kleine Geschichte erzählen. Die Geschichte vom mündigen Huhn. Ein mündiges Huhn. Wir hatten eine Zeit lang Hühner, ich kenne mich da ein bisschen aus. Es war einmal ein junges Huhn, das lebte in einem Hühnerhof. Der Hühnerhof war umgeben von einem Garten und der Garten war umgeben von einem Zaun. Dieses Hühnchen war sehr klein und konnte noch nicht auf die Stange klettern. So sah es also nur bis zum Zaun. Es war überzeugt, die Welt reicht bis zum Gartenzaun. Ganz feste Überzeugung. Nun, eines Tages feierte das Huhn Geburtstag. Ein wichtiger Tag, weil es volljährig wurde, so wie wenn jetzt ein Mensch 18 wird, nicht? Die Hühnermama trippelte auf es zu und sagte zu ihm, mein Küken oder mein Kind jetzt, ja, jetzt wirst du ein mündiges Huhn und jetzt sollst du ein Geheimnis erfahren. Pass gut auf, die Welt reicht nicht nur bis zum Gartenzaun, sondern klettere mit mir auf die Stange und sieh, die Welt reicht bis zum Waldrand. Das sind Hühner. Die haben bekannterweise nicht allzu viel Verstand. Ja? Sie tun ihre Arbeit. Gott hat ihnen auch wichtige Aufgaben gegeben. Wir hätten keine Eier sonst. Bin dankbar dafür. Aber ein beschränkter Horizont. Und wie ist es mit uns Menschen? Sind wir viel klüger als die Hühner? Nicht unbedingt. Wenn wir nicht die Offenbarung Gottes hätten und wüssten, dass das Universum so groß ist und die Ewigkeit noch viel größer und die himmlische Welt noch weit über das sichtbare Universum hinausragt, das ist schon unerforschlich, ja, wenn man den Sternenhimmel betrachtet. Und wie ist es dann erst mit der Welt Gottes, wo Gott thront? Aber ist es nicht sehr beschränkt, wenn man sagt, ich glaube nur, was ich sehe? Jetzt sehe ich gerade hier die Mauern, ich glaube es nur, dass es hier die Mauern gibt. Ja, so ähnlich dachten die Hühner. Also es gibt viel mehr, als unsere Sinne hier erfassen können. Die nächste Frage, glauben Sie, dass Menschen auf dem Mond gelandet sind? Würde manchmal auch in Zweifel gezogen, muss man jetzt auch nicht darüber diskutieren. Aber viele Menschen glauben das, obwohl das ja auch gestellte Aufnahmen sein könnten, wie in Science-Fiction-Spielfilmen. Warum glauben Sie es? Nun aus dem Grund, weil Sie Vertrauen haben zu den Berichterstattern. Ja, Sie haben Vertrauen, dass das nicht in den Trickfilmstudios gemacht wurde, sondern dass wirklich die Menschen dort gelandet sind. Und es ist letztendlich, und das ist der Punkt, eine Vertrauensfrage, eine Glaubensfrage. Glaube ich diesen Presseleuten, die darüber berichtet haben? Und wenn ich denen glaube, warum glaube ich dann nicht auch den Berichterstattern der Bibel, die ja auch Zeugen waren, sogar Augen- und Ohrenzeugen? Die Journalisten waren nicht auf dem Mond, gehe ich mal davon aus. Ja, aber die Jünger des Herrn Jesus, auch die Frauen, die das bezeugt haben, sie haben es selber gesehen, selber erlebt, haben es aufgeschrieben, waren bereit, ihr Leben hinzugeben und haben das glaubwürdig bezeugt. Und es wurde schon vorhin gelesen aus 1. Korinther 15, jetzt möchte ich auch daraus noch einige Verse lesen. Da bringt der Apostel Paulus eine ganze Kette, eine ganze Liste von Zeugen, die wirklich darauf hinweisen, ja, der Herr ist wirklich auferstanden. Es ist nicht nur einer, nicht nur zwei, das sind eine ganze Menge im ersten Jahrhundert, die das bezeugen. Hier werden die Frauen jetzt gar nicht genannt in dieser Zeugenliste, weil im Altertum nur die Männer ein Zeugenrecht hatten. Aber die Frauen werden dafür in den Evangelien genannt. Jetzt eine Liste einmal nur mit Männern. Und man kann sich eine mindestens genauso große Zahl von Frauen noch dazu denken. Und dann kommt man auf über 1000 Zeugen und Zeuginnen. Ich lese euch einmal vor. 1. Korinther 15. Ab Vers 1 und dann Vers 3 bis 8. Ich erinnere euch, liebe Brüder, an die frohe Botschaft, dass Christus gestorben ist für unsere Sünden gemäß der Schrift und dass er begraben ist und dass er auferstanden ist am dritten Tag gemäß der Schrift, gemäß der Bibel. Und dass er gesehen worden ist, und jetzt kommt die Zeugenliste, von Kephas, das heißt der Fels, Petrus. Danach von den Zwölfen. Also die Apostel, der engste Kreis. Danach ist er gesehen worden von mehr als 500 Brüdern auf einmal, von denen die meisten heute noch leben, schreibt Apostel Paulus etwa 50 nach Christus, etwa 20 Jahre nach der Auferstehung. Also man konnte hingehen, man konnte sie befragen und sie haben es bezeugt. Die meisten heute noch leben, etliche aber sind entschlafen. Danach ist er gesehen worden von Jakobus. Das ist wohl der Halbbruder Jesu, der zu Lebzeiten noch nicht an ihn geglaubt hatte, aber nach der Auferstehung. Er ist ihm erschienen. Also nicht nur solchen, die schon gläubig waren, auch Ungläubigen ist er erschienen, die dadurch zum Glauben kamen. Danach, so heißt es weiter, von allen Aposteln, im weiteren, der weitere Kreis. Am letzten nach allen ist er auch von mir als einer unzeitigen Geburt gesehen worden. Apostel Paulus, dem der auferstandene Herr vor Damaskus erschien. Und die direkt zu ihm gesagt hat, Saulus, Saulus, warum verfolgst du mich? Und es war ja ein Christenverfolger, ein Hasser gegen die Christen. Und er wurde vom Saulus zum Paulus. Er ist wirklich umgekehrt, weil wirklich er dem Herrn begegnet ist. Ja. Und Apostel konnten ja nur solche Männer werden, die wirklich Augen- und Ohrenzeugen des Herrn Jesus waren. Deshalb gibt es heute keine Apostel mehr. Es gibt solche Apostelsekten, die behaupten, sie hätten wieder neue Apostel. Aber es gehört in der Bibel ganz klar dazu, Augen- und Ohrenzeugen des Lebens und der Auferstehung Jesu Christi zu sein. Das nur nebenbei bemerkt. Kann keiner von den heutigen Pseudo-Aposteln von sich behaupten. Das ist eine Anmaßung, wenn man das behauptet, dass es gäbe. Und es wurden auch die ganzen Jahrhunderte über keine weiteren Apostel dann mehr eingesetzt. Älteste und Diakone schon, auch Evangelisten, Hirten und Lehrer, diese ganzen Dienste, aber keine Apostel mehr. Erst im 19. Jahrhundert gab es dann in England die katholisch-apostolischen, die plötzlich behaupteten, sie würden neue Apostel berufen, und über verschiedene Abspaltungen sind dann auch die Neuapostolischen und so weiter entstanden. Das nur nebenbei. Ich habe ja auch 10 Jahre als Sektenbeauftragter gearbeitet und mich mit diesen Strömungen damals beschäftigt. Wer da Fragen hat, darf auch gerne mich da noch fragen. Ja, also es ist eine enorme Vertrauensbasis, wenn man diese Liste von Zeugen und auch Zeuginnen, die jetzt hier in Korinther nicht genannt wurden, aber in den Evangelien, wenn man all diese Zeugen und Zeuginnen betrachtet, sind es über 1000 Personen, die gesagt haben, bezeugt mit ihrem Leben sogar, Jesus Christus ist auferstanden. Und ich bin überzeugt, es gäbe heute keine Kirchen, keine christlichen Gemeinden, wenn die Auferstehung nicht Realität wäre. Denn die Apostel waren ja und die Jünger waren am Boden zerstört, als der Herr gekreuzigt wurde. Sie dachten, es ist alles vorbei. Er traf sie schon beim Fischen wieder an, nicht? Sie haben wieder geangelt und dann ist er ihnen auch am See Genezareth erschienen. Gibt es auch eine Beschreibung. Ja. Ich kann jetzt nicht alles heute Abend bringen, muss mich ein bisschen kurz fassen. Die Auferstehungsereignisse besitzen einen historischen Rand, die wir auch nachprüfen können mit historischen Forschungsmitteln. Das ist etwa das leere Grab, die Bezeugungen derer, die den Auferstandenen gesehen haben, die Veränderung der Jünger nach der Begegnung mit dem auferstandenen Herrn. Das sind die historisch nachprüfbaren Ereignisse, die darauf hinweisen, die Auferstehung ist wirklich geschehen. Nun gibt es die Frage, die Naturwissenschaft oder die Behauptung, die Naturwissenschaft sagt ja, es kann keine Wunder geben, es kann überhaupt nichts Übernatürliches geben. Es gibt so viele wissenschaftsgläubige Leute, die sagen, die Natur macht keine Sprünge, es ist alles in genau festgelegten Bahnen, es kann nichts Übernatürliches geschehen. Also keine Auferstehung, keine Wunder, gar nichts. Noch der sogenannte Theologe Rudolf Bultmann im 20. Jahrhundert hat dieser falschen Lehre angehängt. Und das stimmt aber nicht, sondern es ist so, dass das sogenannte deterministische, also ganz abgegrenzte Weltbild, dass alles genau berechenbar nur sei, dass das schon längst durchbrochen ist. Im 20. Jahrhundert gab es verschiedene Wissenschaftler, die diesen Determinismus, wenn man das nennt, diese Beschränkung auf nur genau berechenbare Abläufe durchbrochen haben und gesagt haben, die Natur macht Sprünge. Wir können nicht alles erfassen. Es ist möglich, dass Wunder geschehen, dass Übernatürliches in unsere Welt hineinkommt. Ich erinnere zum Beispiel an die Relativitätstheorie eines Albert Einstein, an die Entdeckung, dass Masse und Energie äquivalent sind. Man hat sich dadurch vom Materialismus immer mehr entfernt. Auch die Quantenphysik von Max Planck ist hier zu erwähnen. Und gerade er hat festgestellt, die Natur macht Sprünge. Man kann es nicht alles genau eingrenzen, was so geschieht im Mikrobereich und im Makrobereich des Kosmos. Man spricht in der Quantenphysik hier sogar von Quantensprüngen. Und die Heisenbergsche Unschärferelation sagt auch aus, wenn man in ein System eingreift, dann ist es schon nicht mehr genau messbar. Es gibt Verschiebungen, es gibt Unschärfe. Ich bin jetzt kein Physiker, ja, aber ich habe auch mal ein bisschen Physik in der Schule gehabt und da haben wir eben gelernt, man kann lebende Organismen nicht wirklich in ein festgelegtes Weltbild pressen. Es gibt also nach Ansicht vieler ehrlicher Wissenschaftler kein in sich geschlossenes naturwissenschaftliches Weltbild mehr. Man kann und darf mit Wundern, mit Gott, Auferstehung und Leben nach dem Tode rechnen, auch von der Mathematik her, abgesehen natürlich von entschiedenen Gottesleugnern des Atheismus, wie etwa Dawkins und ähnlichen, die natürlich von ihrer Ideologie her das vehement bestreiten müssen. Aber die sind nicht wirklich ernst zu nehmen. Ja, und jetzt einige Fragen, die immer wieder genannt werden. War Jesus vielleicht nur scheintot? Wie ist das? Oder haben die Juden den Leichnam Jesu gestohlen? Oder haben sogar die Jünger den Leichnam gestohlen? Wir wollen uns solchen Fragen nicht verschließen. Ich möchte auch da Punkt für Punkt darauf eingehen. Wer diese sogenannte Scheintod-Hypothese vertritt, dem möchte ich Folgendes entgegenhalten. Erstens, der Tod Jesu ist das bestbezeugte Ereignis im ganzen Neuen Testament. Das ganze Neue Testament spricht davon, dass er wirklich tot war. Schon vor der Kreuzigung war Jesus so schwach durch die ganzen Misshandlungen, die Geißelung, was alles war, die Dornenkrone, dass ein anderer das Kreuz für ihn tragen musste. Er ist ja darunter zusammengebrochen und Simon von Kyrene wurde zum Kreuzträger. Ja, also er hat schon vor der Kreuzigung einen enormen Blutverlust gehabt und bei der Kreuzigung ja, ist ja dann noch viel mehr Blut geflossen. Am Kreuz stößt Jesus den Todesschrei aus. Und dann wird beschrieben in Johannes 19, Vers 34, einer der Kriegsknechte öffnete seine Seite mit seinem Speer und alsbald ging Blut und Wasser heraus. Ich weiß nicht, ob hier Mediziner sind, was bedeutet es, wenn Blut und Wasser herauskommt? Da haben sich die Säfte schon getrennt und das heißt, der Tod ist definitiv eingetreten. Dann die Soldaten, die römischen Soldaten, die an vielen Kreuzigungen beteiligt waren. Sie haben, um das Leiden abzukürzen, dann waren sie so barmherzig, in Anführungsstrichen, dass sie dann den Gekreuzigten die Beine brachen, ja, damit sie sich nicht mehr abstützen konnten und dann noch schneller starben. Das haben sie bei Jesus nicht getan, weil sie sahen, er ist tot, es kam Blut und Wasser heraus und haben dann ja auch erlaubt, dass Josef von Arimathea ihn abnimmt und ins Grab legt. Das war ganz eindeutig für diese Fachleute, diese Soldaten, grausame Fachleute. Und Jesus als der Todesüberwinder und Fürst des Lebens, er hat, so wird hier beschrieben, ja, eine neue verwandelte Leiblichkeit gehabt nach der Auferstehung, mit der er durch die Wände gehen konnte, erscheinen konnte und auch verschwinden bei den Emmausjüngern, bei den Aposteln. Eine neue Leiblichkeit, die aber kein Geist war, sondern wirklich ja, der Auferstehungsleib. Dann gibt es ja weitere solche Zweifel oder Argumente, dass behauptet wird, dass das Grab Jesu sei gar nicht leer gewesen, da sei ja der Leichnam noch drin gewesen und so weiter. Aber dass das Grab leer war, lässt sich nach allen historisch feststellbaren Anzeichen schwerlich bestreiten. Die Gegner Jesu können nicht bestreiten, dass das Grab leer war. Denn was hätten sie tun können, wenn das Grab nicht leer gewesen wäre und die Apostel hätten verkündigt, er ist auferstanden? Sie wären hingegangen, hätten den Leichnam vorgeführt. Da ist er ja, er ist ja tot. Konnten sie aber nicht, das Grab war tatsächlich leer. Dann haben sie die Bestechung gemacht bei den Wächtern und gesagt, geht hin und behauptet, die Jünger haben ihn gestohlen, während wir geschlafen haben. Jetzt frage ich mal die Kriminalisten unter euch, was ist in dieser Aussage widersprüchlich? Wenn die Soldaten sagen mussten, die Jünger kamen, während wir geschlafen haben und haben ihn gestohlen. Ja, überhaupt, wenn sie geschlafen haben, wie können sie dann feststellen, dass jemand ihn gestohlen hat und wer das war? Also das ist absurd und widersprüchlich, nicht? Aber bis heute wird das behauptet im Judentum bei denen, die sich nicht bekehren wollen. Und was den Diebstahl anging, habe ich schon erwähnt, dass die Jünger selber so entmutigt waren, dass sie schon wieder in ihren Berufen gearbeitet hatten, dann auch später. Und sie hatten nicht wirklich mit der Auferstehung gerechnet. Sie hatten auch nicht verstanden, wo der Herr Jesus ihnen das verkündigt hat. Petrus möchte sogar verhindern, dass Jesus diesen Weg geht nach Jerusalem und ans Kreuz, woraufhin ja Jesus ihm sagt, Satan, weiche von mir, dieses harte Wort. Er musste den Weg des Leidens und der Auferstehung gehen. Und der Herr Jesus hat vorausgesagt in Matthäus 26, Vers 31, wenn der Hirte geschlagen wird, werden sich die Schafe der Herde zerstreuen. So war es geschehen. Die waren so entmutigt, sie haben nicht mehr den Mut und die Initiative gehabt, durch einen Betrug nun eine neue Religion zu gründen oder ähnliches. Es wäre ihnen gar nicht in den Sinn gekommen. Und es wäre auch mit der Glaubenshaltung der Jünger unvereinbar, die nur die Wahrheit weitergeben wollten. Der Herr Jesus selber hat ja gesagt, ich bin die Wahrheit. Und eine Lüge, ein Betrug, das wäre völlig gegen den christlichen Glauben von vornherein. Es hätte nie zusammengepasst, hätten nie 1000 Menschen wirklich so etwas gemacht. Und dass das Grab wirklich leer war und kein Leichnam gestohlen wurde, wird ja vollends dadurch deutlich, dass er dann erschienen ist als der Lebendige. Also das leere Grab ist das eine, aber die Erscheinungen des lebendigen Herrn sind das andere und Entscheidende. Habe ich euch deshalb ja Lukas 24 am Anfang vorgelesen. Und der Beweis, dass bis heute es christliche Kirchen weltweit gibt, dass es ja sogar die größte Religion ist, rein soziologisch gesehen, weist darauf hin, dass die Auferstehung kein Mythos ist, sondern Wirklichkeit. Nun kann man natürlich auch behaupten, es wird auch manchmal gesagt von Atheisten und Christengegnern, Christusgegnern, dass man sich das alles nur eingebildet hätte. Auch die Erscheinungen werden hinterfragt. Das seien also Visionen, Massenhalluzinationen, subjektive Erfahrungen gewesen und so weiter und so fort. Aber das, auch das ist nicht glaubwürdig. Es gab, wie schon gesagt, gar keinen Glauben der Jünger mehr an die Auferstehung Jesu. Sie waren wie die Schafe zerstreut. Dann ist es so, dass der auferstandene Herr ganz unterschiedlichen Menschen erschienen ist. Es gibt vielleicht Menschen, die dazu neigen, zu Visionen, zu Träumereien, zu Schwärmereien und so weiter. Man kann es vielleicht bei manchen sensiblen Gemütern vorstellen, vielleicht auch bei manchen Frauen, die ja oft auch als spiritistische Medien agieren. Aber es sind ganz unterschiedliche Menschen. Einerseits die gefühlsbetonte Maria Magdalena, aus der der Herr Jesus böse Geister ausgetrieben hatte. Aber andererseits gab es auch so gefestigte Männer, solche Säulen auch später in der Gemeinde, wie Petrus, Jakobus und Johannes. Und es ist nicht vorstellbar, dass sie einer Einbildung erlegen sind. Sie haben sie auch gar nicht geglaubt. Sie sind ja hingelaufen, haben geprüft, haben festgestellt, dass das Grabtuch, das Schweißtuch Jesu zusammengelegt ist. Was ja auch sehr auffallend ist, dass diese Einzelheiten alle beschrieben werden. Und dann kamen sie zum Glauben, an dem der Herr ihnen dann auch erschienen ist. Auch eine seelische Kettenreaktion von Visionen ist auszuschließen, denn die Erscheinungen liegen zeitlich auseinander. Das sind immer wieder Zwischenräume, eine Woche oder wieder ein paar Tage. Und es ist komisch, dass man dann immer die gleiche, genau die gleiche Halluzination und Einbildung haben sollte. Das ist völlig, auch in der Psychologie, völlig ausgeschlossen. Der Herr Jesus erscheint einmal im Garten, dann auf der Straße, am See oder auch in einem ganz nüchternen Zimmer, so wie hier. Wo man am See, kann man vielleicht noch vorstellen, wenn da lang die Sonne scheint vielleicht, aber im Zimmer, ja, oder einfach so auf der Straße oder im Garten, ist es schwerer vorstellbar. Also es liegt zeitlich auseinander, die Erscheinungen liegen örtlich auseinander und auch interessant, die Erscheinungen Jesu hören abrupt nach 40 Tagen auf. Warum? Weil er da zum Himmel aufgefahren ist. Danach ist er nicht mehr in dieser Weise erschienen, nur dem Apostel Paulus als einer unzeitigen Geburt, als der bereits verherrlichte, vom Himmel her mit ihm sprechende Christus. So wie auch auf der Insel Patmos, ich war da auch schon im Mittelmeer, vor Ephesus liegen, 50 Kilometer im Meer, wo der Apostel Johannes im hohen Alter die Offenbarung erhalten hat, das letzte Buch der Bibel. Da ist der Herr erschienen, aber auch ganz real und er stand hinter ihm, er hat sich umgedreht und fiel nieder zu seinen Füßen. Aber diese Erscheinungen direkt nach der Kreuzigung, die hörten nach 40 Tagen auf. Da ist es abgebrochen. Es gab dann nur noch einige wenige Ausnahmen und ansonsten war es dann nach dem ersten Jahrhundert beendet. Wenn es Visionen gewesen wären, wären auch kaum die Zweifel der Jünger geschildert worden. Und es wird vor allem auch, das haben wir ja gerade gelesen in Lukas 24, ein ganz großer Wert gelegt auf die Leiblichkeit der Auferstehung. Es wird geschildert, wie der auferstandene Jesus isst Fische und Wabenhonig wird hier genannt, ganz konkret, wie er das Brot bricht, wie er sich anfassen lässt und so weiter. Und auch wir, liebe Freunde, werden eine leibliche Auferstehung erleben, nicht als Geistwesen irgendwo herumschwirren. Es wird eine leibliche Auferstehung sein, aber mit einem neuen, unzerstörbaren Herrlichkeitsleib, der nicht mehr dem Tod unterliegt und auch keine Krankheit mehr. Es wird kein Krebs mehr geben, kein Herzinfarkt, keine Allergie und was auch immer uns hier vielleicht noch quält. Ich möchte einmal diese wunderbaren Verse noch lesen. Ich komme so ganz langsam zum Ende, aber es dauert schon noch ein bisschen. Ich hoffe, ihr habt noch ein bisschen Geduld am letzten Abend. 1. Korinther 15, wo dieser herrliche neue Leib beschrieben wird. Hier schreibt der Apostel Paulus, inspiriert vom Heiligen Geist, Folgendes. In 1. Korinther 15, ab Vers 40. Es gibt himmlische Körper und irdische Körper. Aber eine unterschiedliche Herrlichkeit haben die himmlischen und die irdischen Körper. Die Sonne hat einen anderen Glanz als der Mond. Einen anderen Glanz haben die Sterne, denn ein Stern unterscheidet sich vom anderen Stern durch seinen Glanz. So ist es auch mit der Auferstehung der Toten. Es wird gesät in Vergänglichkeit und wird auferstehen in Unvergänglichkeit. Es wird gesät in Unehre und wird auferstehen in Herrlichkeit. Es wird gesät in Schwachheit, das ist unser jetziger Leib, ja, und wird auferstehen in Kraft. Es wird ein natürlicher Leib gesät und ein geistlicher Leib wird auferstehen. Es ist kein Geist, ein geistlicher Leib ist etwas anderes als ein Geist im Spiritismus. Es ist ein geistlicher Leib. Gibt es einen natürlichen Leib, dann gibt es auch einen geistlichen Leib. In Vers 47 steht da noch, der erste Mensch ist von der Erde und irdisch, der zweite Mensch ist der Herr vom Himmel. Wie der irdische ist, so sind auch die irdischen, und wie der himmlische ist, so sind auch die himmlischen. Wie wir das Bild des irdischen, Adam praktisch, getragen haben, so werden wir auch das Bild des himmlischen tragen, Christus. Das ist unsere Hoffnung, dass wir Christus gleichgestaltet werden, indem wir zu ihm gehören. Ja, jetzt komme ich so langsam zum Ende. Vielleicht noch eine Geschichte, die auch nochmal das zusammenfasst, was ich jetzt an Argumenten, es gibt noch viel mehr Argumente, aber euch kurz versucht habe zu erklären. Ein Diener Gottes hat Folgendes erzählt. Seit 2 Jahren besuchte ich ab und zu einen jüdischen Arzt aus dem Judentum. Vorhin war es ein Moslem, jetzt hier ein Jude. Und er versuchte ihm das Evangelium von Jesus Christus zu verkündigen. Die Juden haben ja viel gemeinsam. Sie haben das Alte Testament, die hebräische Bibel. Aber sie glauben nicht, dass Jesus der Messias, der Erlöser ist. Sie glauben einfach an den gleichen Gott und Schöpfer und alles. Aber nicht, dass der Erlöser schon gekommen ist. Sie erwarten ihn immer noch in der Zukunft. Aber die Bibel bezeugt schon im Alten Testament den leidenden Gottesknecht, Jesaja 53, dass er kommen wird zu leiden, sich hinzugeben in den Tod für uns und dass er dann wiederkommt in Herrlichkeit. Sie warten zum ersten Mal auf ihn, wir warten zum zweiten Mal auf ihn. Ja? Und sie haben noch nicht die Erlösung in Jesus, leider. Und dieser Mann Gottes wollte diesem jüdischen Arzt das verkündigen. Und an Ostern war er auch gekommen und sie hatten ein Gespräch. Und dann kam er genau mit diesen Argumenten, die wir gerade betrachtet haben. Und ich will euch die Antworten dieses christlichen Mannes Gottes dazu nennen. Mein jüdischer Freund sagte, die Juden haben höchstwahrscheinlich den Leichnam Jesu gestohlen und nun meinen die Christen, er sei auferstanden. Die Antwort des Gottesdieners lautete, angenommen, Ihre Behauptung sei richtig, so beantworten Sie mir folgende Frage. Warum haben dann die Juden diesen Leichnam nicht öffentlich ausgestellt, um die Jünger zu Schanden zu machen, die aller Welt verkündigten, ihr Meister sei von den Toten auferstanden? Das hätten sie ihn ja vorzeigen können, hatten sie aber nicht. Weiter heißt es, ein Beweis, dass der Doktor die Unhaltbarkeit seiner Behauptung fühlte, lag darin, dass er erwiderte, jetzt kommt das nächste Argument aus dieser jüdischen Sicht, dann müssen die Jünger den Leichnam Jesu gestohlen haben. Die Antwort des Christen lautet, diese Rede ist so alt wie die Predigt von der Auferstehung. Aber sagen Sie, halten Sie im Ernst die schlichten, schüchternen Jünger eines so schändlichen Betruges für fähig? Und wie erklären Sie dann deren Mut und deren Freudigkeit in Not und Tod, gerade um der Auferstehungspredigt willen? Sie bereit waren, als Märtyrer zu sterben für diese Botschaft. Die Antwort des Juden, es ist wahr, auch diese Auffassung ist hinfällig. Es spricht nicht gegen die Auferstehung. Aber nach einiger Zeit fuhr er fort, aber halt, jetzt habe ich es, er war scheintot. Haben wir auch schon erwähnt, ja, nur zum Scheintot. Antwort des Christen oder Rückfrage, da beantworten Sie mir wieder einiges. Herr Doktor, halten Sie es als Arzt für denkbar, und der Jude war also ein Arzt, dass ein Mensch bei diesem Blutverlust, bei diesen Todeswunden nur scheintot war? Und wer hätte dann dem entkräfteten, schwachen Jesus den schweren Stein weggewälzt? Und wenn er nicht am Kreuz gestorben wäre, so erheben sich sofort die Fragen, wann, wie und wo ist er sonst gestorben? Wird uns überhaupt nichts berichtet, wo er sonst gestorben sein soll. Es gibt so ein paar Esoteriker, die behaupten in Indien und so, aber das ist alles erfunden, ja, das ist nicht diskutabel. Nein, es gibt sonst keinen Hinweis, wo er gestorben sei. Dann schwieg mein jüdischer Freund, sagt er, und nach einer Weile ergriff er meine Hand und sagte, in der Tat, die Auferstehung Jesu Christi ist eine geschichtliche Tatsache. Aber merkwürdig, obwohl ich gemerkt habe, dass es keinen vernünftigen Grund gegen diese Tatsache gibt, so fällt mir doch der Glaube so schwer. Und der Christ sagt, als wir uns trennen mussten, rief ihm die Worte des Apostels Paulus, 2. Korinther 10, Vers 5 zu, wir nehmen gefangen alle Vernunft unter den Gehorsam Christi. Das heißt, ja, wir bitten den Herrn, dass er uns diesen Glauben stärkt und den Gehorsam. Denn unsere Vernunft, wenn der Glaube sie nicht steuert, dann ist sie auf falschem Wege. Jetzt möchte ich abschließend nochmal zusammenfassen. Jesus ist auferstanden. Nicht alle Fragen wurden jetzt in dieser kurzen Zeit beantwortet. Wir können gerne nachher noch weiter darüber reden. Aber ich möchte zusammenfassen die wichtigsten Argumente, die für die wirkliche Auferstehung Jesu Christi und auch für unsere Auferstehung sprechen. Erstens das leere Grab. Dass das leere Grab war, ist eindeutig nachweisbar, dass das Grab leer war. Der Leichnam Jesu war nicht mehr aufzufinden. Er wäre sonst mit Sicherheit von den römischen und jüdischen Behörden zur Widerlegung der Osterverkündigung der Jünger vorgezeigt worden. Die Auferstehung selber ist aber allein durch das leere Grab noch nicht bewiesen. Das ist ganz klar. Ein leeres Grab hat verschiedene Deutungsmöglichkeiten. Dann kommt als zweites hinzu die Erscheinungen des Auferstandenen und seine Selbstoffenbarungen in Wort und Zeichen. Der Apostel Paulus nennt über 500 Männer und man kann sagen, da gab es noch genauso viele Frauen, die man damals zum Teil sogar noch nachfragen konnte. Drittes Argument, die Veränderung der Jünger nach der Auferstehung ist nur durch ein umwälzendes Ereignis erklärbar. Sie waren vorher ein verzagter Haufen, mutlos und enttäuscht und nachher todesmutige Bekenner, die bereit waren, ihr Leben zu opfern für das, was sie erlebt hatten mit dem Auferstandenen. Und jetzt kommt noch ein viertes gewichtiges Argument hinzu, das ich noch nicht erwähnt habe. Es gibt zahlreiche Prophezeiungen, Jahrhunderte, sogar Jahrtausende vorher im Alten Testament, dass der Erlöser kommen wird, sein Leben geben wird zur Sühnung der Sünden, zur Reinigung von aller Befleckung und dass er dann siegreich von den Toten auferstehen wird, schon im Alten Testament. Und genau das ist in Jesus von Nazareth, in Jesus Christus, dem Messias, geschehen. Zum Beispiel Psalm 16, Vers 10, da heißt es, du wirst mich nicht dem Tode überlassen und nicht zugeben, dass dein Heiliger die Grube sehe. Da ist die Auferstehung prophetisch, ja, angesprochen. Dann der ganze Psalm 22, der Jesus hat diesen Psalm am Kreuz gebetet, wenn er spricht, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das ist der Psalm 22. Das sagt er als Sohn zu dem Vater, weil in dem Moment, als er unsere Sünde trug, unser Böses auf sich nahm, in dem Moment musste die Trennung zwischen Vater und Sohn sein. Deshalb dieser Ausruf, versteht ihr? Weil Gott kann nicht in Gemeinschaft, Gott der Vater kann nicht in Gemeinschaft mit Befleckung, mit Schmutz, mit Sünde sein. Und als der Herr Jesus das getragen hat und als sein Blut geflossen ist, um uns davon zu reinigen, da hat er gesagt, mein Gott, also mein Vater, meint er, warum hast du mich verlassen? In diesem Moment, das war der ganze Psalm 22. Aber der geht dann über in den Siegesruf. Vers 22. Hilf mir aus dem Rachen des Löwen und dann heißt es, du hast mich erhört. Das ist die Auferstehung. Aus dem Rachen des Löwen herausgerissen durch den siegreichen Auferstehungsweg. Und dann natürlich dann Jesaja 53, das mit das wichtigste Kapitel, wo es um die Kreuzigung und Auferstehung Jesu geht. Und das ist über 700 Jahre vorher schon prophezeit worden, dem Propheten Jesaja. 700 Jahre bevor Jesus Christus auf die Erde kam. Als in Bethlehem geboren wurde. Und da heißt es in Jesaja 53, Vers 10 und 11 über den Gottesknecht, wenn er sein Leben zum Schuldopfer gegeben hat, wird er Nachkommen haben und in die Länge leben und des Herrn Plan wird durch seine Hand gelingen. Weil seine Seele sich abgemüht hat, wird er das Licht schauen und die Fülle haben und durch seine Erkenntnis wird er mein Knecht, der Gerechte, den vielen Gerechtigkeit schaffen, denn er trägt ihre Sünden. Also das ganze Kapitel 53, müsst ihr mal lesen, da steht ganz genau beschrieben, das Leiden Jesu am Kreuz, die stellvertretende Sühnung der Schuld, Hinwegnahme der Schuld und auch die Auferstehung über 700 Jahre vorher. Die Bibel ist eine wunderbare Einheit von Prophetie und Erfüllung. Professor Werner Gitt, der Informatiker aus Braunschweig, langjähriger Direktor an der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt, ein exakter Rechner, hat ausgerechnet, dass es in der Bibel über 6000 Verse, also Sätze gibt mit Zukunftsvoraussagen. Man nennt das Prophetie. Und von diesen über 6000 Versen hat sich schon weit über die Hälfte erfüllt. Über 3200 Verse. Das ist für mich ein unschlagbarer Gottesbeweis. Und Beweis, dass die Bibel wirklich von Gott inspiriert ist. Anders als alle anderen Bücher auf der Erde. Auch im Koran, in der Bhagavad Gita, nirgends findet man so etwas. Nur in der Bibel, Alten und Neuen Testament. Das habe ich auch in meiner Schrift, Gott lässt sich beweisen, ausführlicher dargestellt. Zwei Exemplare liegen draußen noch aus. Nehmt es mit, wer es noch nicht kennt. Und wir können also wirklich beweisen, dass Gott existiert und dass die Bibel als einziges religiöses Buch der Erde Gottes Wort ist. Lässt sich nachweisen, unter anderem durch diese erfüllten Prophezeiungen. Sehr überzeugend, gerade für Menschen, die rational denken. Die können das statistisch nachprüfen. Es gibt auch ein Buch von Dr. Roger Libby, wie heißt es, über die Endzeit. Weiß jemand den Titel gerade? Wie weit sind wir in der Endzeit? Ja. Und da hat er als Beispiele, ich glaube, über 160 solcher Prophezeiungen ausgewählt und gezeigt, wie es im Alten Testament steht oder auch im Neuen Testament und wie es sich heute auch vor unseren Augen erfüllt, was mit Israel geschieht, was mit Syrien geschieht, was mit Babylon, also Irak-Iran-Gebiet geschieht. Es steht alles schon bei den Propheten des Alten Testaments und auch im Neuen Testament, in den Worten Jesu. Es ist sehr, sehr beeindruckend, wenn man das einmal auch Punkt für Punkt sieht, diese genaue Erfüllung. Ja, also auch das deutet darauf hin, Gott existiert, Jesus ist auferstanden, die Prophetie erfüllt sich. In 1. Korinther 13, Vers 12 steht, jetzt sehen wir durch einen Spiegel in einem dunklen Wort, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werde ich erkennen, gleich wie ich erkannt bin. Und das ist wunderbar. Und jetzt gibt es noch einen Beweis. Damit möchte ich schließen für die wirkliche Auferstehung Jesu Christi. Das ist die Veränderung solcher Menschen auch heute, die den lebendigen Herrn Jesus Christus erlebt und erfahren haben. Und das sind auch einige hier unter uns, auch ich, ja, die aus einem verlorenen, sündenbeladenen Dasein herausgerettet wurden zu einem neuen, sinnvollen Leben. Und das ist dann so, dass selbstsüchtige Menschen plötzlich ihren Nächsten lieben konnten, die das vorher nicht konnten, indem der auferstandene Herr Jesus Christus in ihrem Herzen wohnt durch den Heiligen Geist. Auch Menschen, die in Süchte gebunden waren, konnten frei werden. Sie haben eine Kraft bekommen, die sie vorher nicht hatten, um den Sieg davon zu tragen, über Gebundenheiten, Alkohol und Drogen und Internetsucht und was es alles gibt. Auch zerrüttete Familien haben zusammengefunden, indem sie die Vergebung in Jesus wirklich praktiziert haben. Nicht immer klappt es leider, es gehören ja immer mehrere dazu, aber wenn beide Seiten wirklich die Liebe Jesu erfahren haben, dann werden sie sie auch ausstrahlen und weitergeben. Vor allem aber Menschen mit dunkler Vergangenheit bereuten ihre Schuld und wurden fröhliche und rechtschaffene Kinder Gottes. Verbrecher, die Begnadigung fanden vor Gott, die Buße getan haben über ihren Diebstahl, ja sogar über ihre Morde, sind umgekehrt. Es gab einen bekannten Evangelisten in den 60er Jahren, er ist schon viele Jahre beim Herrn, Wolfgang Dück hieß er, und er hat ein Buch geschrieben, Vom Knast zur Kanzel. Er war, ich weiß nicht, ein Dieb oder was er vorher war, ein Betrüger. Und dann kam er zum Herrn Jesus und wurde ein Evangelist, hat noch vielen Menschen den Weg zur Erlösung gezeigt. Das ist für mich sehr beeindruckend. Leute, die wirklich ganz tief unten waren, die dann ein neues und erfülltes Leben finden durften. Viele Menschen meinen ja, wenn man Christ wird, dann muss man vieles aufgeben, dann darf man manches nicht mehr, dann geht einem etwas verloren. Aber ich kann euch bezeugen, mir fehlt überhaupt nichts. Diese Vergnügungen der Welt, die sind so kurzfristig, kurz und vergänglich und sie stürzen einen immer wieder in tiefste Verzweiflung. Nehmt mal so die ganzen Spielhallen, die da überall entstehen. Die Leute gehen hin, meinen, sie können da durch ein paar Münzen viel Geld gewinnen und in der Regel gewinnt nur einer, das sind die Automaten oder die Betreiber. Und man wird unglücklich, verschuldet sich, macht sich und seine Familie kaputt. Genauso das Alkoholproblem, sexuelle Verwahrlosung und was es alles heute gibt, Geschlechtskrankheiten, AIDS und was sich alles ausbreitet, durch, auch durch sündhafte Ehebrüche und was alles heute ja so gang und gäbe ist. Sind die Menschen wirklich glücklich? Und am Ende steht dann oft noch das abgetriebene Kind, dass man auch diese Schuld noch auf sich lädt. So ist unsere Gesellschaft heute. Und wie gut wäre es, wenn viele Menschen umkehren würden von diesem Weg. Wird es auch in unserem Land wieder aufwärts gehen, auch wirtschaftlich. Aber es geht immer weiter abwärts, weil so viele Menschen kaputt sind und keine Perspektive mehr haben. Ich verurteile niemand, ja, aber ich möchte jeden einladen, umzukehren von diesem falschen Weg und ein fröhliches Kind Gottes zu werden. Auch heute Abend ist diese Möglichkeit. In Offenbarung 22, Vers 17, am Ende der Bibel steht der Aufruf: Und der Geist und die Braut sprechen, komm. Und wer es hört, der spreche, komm. Und wen dürstet, der komme. Und wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Ja, Jesus, von seinem Leib strömen Ströme des lebendigen Wassers. Es ist nicht wie die verrostete Drogennadel oder die löchrige Zisterne, sondern es ist wirklich frisches Lebenswasser, das uns reinwäscht von der Sünde, das uns Kraft gibt, im Alltag unsere Arbeit gut zu tun, unseren Nächsten zu lieben und dem Herrn zu dienen, auch in der christlichen Gemeinde. Es ist so schön, ich habe keine leiblichen Geschwister, aber ich sage immer, ich habe Millionen geistliche Brüder und Schwestern. Und es ist wunderbar, wenn man hinkommt zu Christen, man fühlt sich gleich zu Hause, auch hier bei euch. Und geht es euch auch so, ja, wenn ihr andere Christen besucht? Es ist eine große weltweite Gemeinschaft. Es waren jetzt einige, die letzten Tage, einige Geschwister aus dem Iran da und auch aus Rumänien, anderen Ländern. Es verbindet uns der Geist Gottes. Es ist wie eine große Familie. Und so dürfen wir diese Geborgenheit in Jesus erfahren und auch aneinander weitergeben, diese Freude im Herrn erleben. Ja, ich möchte einladen, noch heute Abend zu kommen. Wir werden nachher noch zu Gesprächen bereitstehen. Wir haben einen kleinen Imbiss vorbereitet. Auch der Robert und ich und der Heiner und andere stehen zum Gespräch bereit für Menschen, die Fragen haben, für Menschen, die ihr Leben Jesus geben wollen. Wir werden jetzt nicht nach vorne rufen. Ich weiß, dass es für manche eine große Hemmschwelle ist. Aber ihr dürft gerne auf uns zukommen, auch auf andere Brüder und Schwestern auch, die schon Kinder Gottes sind. Nutzt die Möglichkeit zum Gespräch, nehmt christliche Literatur mit, auch Bibeln, denke ich, kann man bekommen, wer noch keine hat. Lest einfach wirklich mal darin unter Gebet und besucht auch eine christliche Gemeinde, wo das Wort Gottes noch klar verkündigt wird. Das ist leider nicht überall so, man muss auch heute unterscheiden, wo ist es noch bibeltreu oder wo stehen Menschen und irgendwelche falschen Lehren im Mittelpunkt. Muss man heute auch aufpassen, ich sage schon vorneweg. Also seid einfach auch da wachsam. Und prüft alles anhand des unverfälschten Wortes Gottes. Lest eine wortgetreue Bibelübersetzung, zum Beispiel Schlachter 2000 ist eine sehr gute Übersetzung, die ganz nahe am Urtext ist, am griechischen, hebräischen Urtext. Und dann habt ihr wirklich das Wort Gottes. Der Herr segne jeden Einzelnen. Und ich möchte jetzt noch euch bitten, aufzustehen, dass wir gemeinsam beten. Geliebter Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du jetzt mitten unter uns bist. Du lebst und regierst in den Herzen derer, die dich kennen und lieben. Und Herr, sollte jemand hier sein, der noch nicht dein Kind ist, dann rufe auch ihn oder sie und klopfe auch an sein oder ihr Herz. Herr, schenke du Gnade, dass auch dieser Mensch ein sinnvolles Leben haben darf. Herausgerissen aus der Oberflächlichkeit, herausgerissen aus der Sinnlosigkeit, dass wir wissen dürfen, Herr, wenn wir deine Kinder sind, werden wir einmal ewig bei dir sein, werden wir Zugang zum Himmel haben und nicht in die Verdammnis kommen. Herr, schenk dazu Gnade und deinen Segen. Amen. Amen.